Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Achim Leoni und meine Komplizin für heute ist eine Frau, die Hamburg größer macht. Hallo Sabine de Boer, städtebauliche Leiterin bei der IBA in Hamburg. Danke, dass Sie gekommen sind.
Ja, gerne. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, IBA Hamburg, da klingelt wahrscheinlich bei vielen etwas. Internationale Bauausstellung Hamburg von 2006 bis 2013. Aber die IBA gibt es immer noch. Können Sie uns das mal ganz kurz erklären?
Genau, das ist, wir haben als internationale Bauausstellung angefangen und die war ja 2013 zu Ende und 2013 war das Präsentationsjahr und dann gab es eben die GmbH mit der ganzen Expertise, mit den ganzen Menschen, die sich für Wilhelmsburg eingesetzt haben. Das zum einen, also man hatte eine gute Organisation und man hatte aber auch Projekte, die noch nicht beendet waren. Also wir hatten ja angestoßen, die Wilhelmsburger Reichsstraße zu verlagern an die Gleise ran, um diese ganze große Wilhelmsburger Achse zu entwickeln. Das war angeschoben, aber noch nicht fertiggestellt. Und 2013, 2014 hat der Hamburger Senat entschieden, wir behalten die GmbH, ändern den Gesellschaftszweck ein bisschen weg von der Bauausstellung hin zur Bauausstellung. Wir heißen jetzt nur noch so, wir sind nicht mehr eine internationale Bauausstellung, wir haben aber die IBA, also IBA behalten und arbeiten jetzt als städtische Projektentwicklungsgesellschaft für die Stadt Hamburg.
Da sind Sie auch in sehr, sehr großen Projekten involviert. Und bevor wir über diese Projekte reden, über die Zukunft reden, das ist ja ein Zukunftspodcast, würde ich gerne nochmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Die IBA Hamburg in Wilhelmsburg, die hat den Stadtteil, glaube ich, schon sehr, sehr verändert. Inwiefern, was würden Sie sagen, wie hat dieser Stadtteil sich gewandelt?
Also wenn man es erstmal so ganz plakativ beschreiben möchte, würde ich sagen, dass als wir mit der IBA angefangen haben 2006, war dieser Stadtteil auf der hamburgischen Landkarte irgendwie nicht wirklich präsent. Also wir haben das gemerkt in den Investoren, die wir ansprechen wollten, die einfach wir auch brauchten für die Bauausstellung, die einmal alle gesagt haben, wie bitte, wo? Wilhelmsburg? Nee, auf keinen Fall. Und das war wirklich, der Sprung über die Elbe war sozusagen der Startschuss, dass dieser Stadtteil, der ja wirklich zentral und unheimlich viele Potenziale hat, wieder in den Mittelpunkt der politischen Diskussion auch gerückt ist. Und
woher kamen denn diese Vorbehalte? Ich meine, das liegt ja wirklich, wenn man sich es auf der Karte anschaut, ja mittendrin.
Ja, genau. Aber Sie erinnern sich die große Sturmflut. Die war damals 62, 13. Februar, glaube ich.
Ich persönlich erinnere mich nicht dran, aber,
nee. Aber aus der Geschichte,
ja. Darüber gelesen, gehört.
Genau, und damals ist ja sind die Deiche gebrochen, ein Großteil des Stadtteils wurde mit Wassermassen überflutet und das war eigentlich auch so der Anlass oder der Grund des Senats zu sagen, dieser Bereich, den überlassen wir dem Hamburger Hafen. Also da wollen wir Schwerpunkt Industrie, Produktion, Gewerbe ansiedeln, Wohnen. Das ist ja Marschland dort. Es kann nur existieren, wenn die Deiche hoch genug sind und geschützt sind von Fluten. War damals so ein Zeitpunkt, wo man gesagt hat, die Entwicklung von Hamburgs Zukunft findet nördlich der Elbe statt und nicht mehr im Süden. Und entsprechend wurden auch die ganzen Investitionen nicht mehr in den Süden gelenkt, sondern stärker in den Norden. Und dann fing so ein Downgrading an und das mündete dann Entwicklungen, dass es so ein sozialer Brennpunkt war. Also es wurde so richtig schlimm und dann gab es ja dieses Weißbuch, die Initiative der Wilhelmsburger Bevölkerung, die gesagt haben sozusagen, so geht's nicht weiter, stopp. Bildung, Infrastruktur, Grünflächen, Stadtentwicklung, all das muss einfach mal mehr auf die Hamburger Bühne gebracht werden. Und das war eigentlich so der Anlass, wo dieser Umkehrprozess begonnen hat.
Und die IBA konnte das umkehren tatsächlich?
Ja, ja. Also 2004 wurde dann das Leitbild Sprung über die Elbe entwickelt und 2006 ja die IBA. Also man hat gemeinsam mit der Stadt diese Institution, internationale Bauausstellung, also dieses Planungsinstrument. Dann zeitgleich war ja auch noch die internationale Gartenschau, also sehr kraftvolle Planungsinstrumente gebündelt und zusammenhängend mit einem großen Investitionsvolumen gesagt, wir wollen diese Entwicklung stoppen und verändern. Und ich glaube, das Budget, die politische Aufmerksamkeit und die Planungsinstrumente IBA und IGS, all das zusammen hat dazu geführt, dass der Stadtteil eine andere Entwicklungsdynamik genommen hat. Er ist jetzt immer noch nicht vergleichbar. Also es ist jetzt kein Ottensen oder kein St. Georg, so, aber es ist ein Stadtteil, der für viele Menschen interessant geworden ist. Also insbesondere junge Leute ziehen dahin. Die Bildungsinstitutionen sind verbessert worden. Also man zieht nicht mehr weg, wenn die Kinder in die Schule kommen. Es ist so ein, wir haben ja damals immer gesagt, aufwerten ohne verdrängen als Slogan. Und das hat auch stattgefunden. Also Wilhelmsburg ist, glaube ich, ein sehr attraktiver Stadtteil. Und wenn wir die neuen Quartiere in der Wilhelmsburger Achse entwickeln, in Verbindung mit der gesamten Grünraumstruktur, Bildungsinfrastruktur, wird das cooler werden. Wird richtig cool.
Also der Stadtteil wird aufgewertet, wird auch weiterhin noch aufgewertet mit den Projekten, die Sie ja da weiterhin bearbeiten. Aufwertung geht aber immer einher, natürlich auch wahrscheinlich mit Verteuerung. Wie schafft man das, dass eben diese Verdrängung verhindert wird?
Also wir haben jetzt, es gibt so klassische Instrumente, soziale Erhaltungsverordnung, was in bestimmten Stadtteilen erlassen wird. Das gibt es für Wilhelmsburg nicht. Es gibt da auch eine Entwicklung nach oben der Grundstückspreise und der Mieten. Aber im Vergleich zu anderen Hamburger Stadtteilen ist das wirklich also nicht so gravierend, sodass ich glaube, dass keiner wegziehen muss, weil die Mieten so teuer sind, sondern es gibt eine Mietentwicklung nach oben, aber wirklich moderat.
Mhm. Internationale Bauausstellungen haben in Deutschland ja eine lange Geschichte. Es ging, glaube ich, schon Anfang des 20. Jahrhunderts los. Und es gibt Bauausstellungen, die wirklich Maßstäbe gesetzt haben. Stuttgarter Weißenhof, ich selbst komme aus Stuttgart, deswegen kenne ich das. Ich glaube auch hier der Emscher Park in Dortmund Ende der 80er Jahre. Was wird von der IBA in Hamburg bleiben vielleicht? Inwiefern hat die Maßstäbe gesetzt?
Die hat insofern, finde ich, Maßstäbe gesetzt, dass sie gezeigt hat, dass in sozial benachteiligten Quartieren mit bestimmten Instrumenten so ein Downgrading gestoppt und umgekehrt werden kann. Ich glaube, das ist uns in Wilhelmsburg gut gelungen.
So, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt reden wir über die Zukunft. Oberbillwerder, wir haben das, glaube ich, schon angesprochen. Der neue Stadtteil, den Sie entwickeln. Erstmal vielleicht die Frage, wozu braucht eigentlich Hamburg einen neuen Stadtteil? Braucht Hamburg einen neuen Stadtteil?
Ja.
Das war nicht Ihre Entscheidung, glaube ich, ne? Aber nee. Sie setzen es um.
Klar, als städtische Entwicklungsgesellschaft setzen wir das um. Also Hamburg ist ja eine wachsende Metropole und Hamburg ist Flächenstaat und hat eine begrenzte Flächenreserve. Also man kann diese Flächenreserve ausnutzen, indem man Stadtteile nachverdichtet, Brachflächen umnutzt oder auch neue Flächen sucht, die man entwickelt. Und Hamburg versucht, das Wachstum so abzubilden, indem mit zwei wohnungspolitischen Strategien, und zwar einmal Stadt in der Stadt, das ist die Nachverdichtung. Quartiere werden dichter, höher gebaut, wie zum Beispiel Mitte Altena oder die Kolbenhöhe. Wenn Sie dahin gehen, da sehen Sie schon mal diesen kleinen Maßstabssprung im Bestand. Und die zweite Strategie ist, dass Hamburg wächst, und zwar an neuen Orten. Man verlässt also diese innere Stadt und geht an neue Orte, an die Stadtränder von Hamburg, die aber auch immer eine S-Bahn-Linie haben oder gut infrastrukturell auch gut angebunden sind. Und einer dieser Orte, die man ausgesucht hat, ist Oberbillwerder. Und zwar deshalb, weil Oberbillwerder ist ja jetzt eine wunderschöne grüne Fläche, aber sie ist sozusagen kein Naturschutzgebiet, sondern sie ist eine Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird und die im Flächennutzungsplan immer schon als Wohnbaufläche, als Reserve für Wohnungen dargestellt ist. Und insofern greift der Senat jetzt auf diese Reserve zurück und entwickelt diese planerische Grundlage.
Es gibt, glaube ich, auch eine gute Anbindung eben an die S-Bahn jetzt schon.
Ja.
An die Autobahn auch.
Alle Mühe.
Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. 6.500 Wohnungen für bis zu 15.000 Menschen, korrigieren Sie mich. Dazu noch Büro- und Gewerbeflächen für 5.000 Arbeitsplätze. Das sind sehr beträchtliche Zahlen und das ist ja die Größenordnung einer Kleinstadt, kann man ja schon sagen. Die sind erstmal beeindruckend, die Zahlen. Haben Sie, wenn Sie an Oberbillwerder denken, ein Bild vor Augen tatsächlich auch schon?
Ja, doch, habe ich. Das ist, finde ich, interessant. Sie haben das richtig auf den Punkt gebracht, weil das ist ein Maßstabssprung. Wenn man in der Planung unterwegs ist, oder ich bin das ja schon lange, hat man nie im Leben so die Chance oder die Aufgabe, einen neuen Stadtteil zu entwickeln. Da stehen Sie davor und wissen erstmal, und zumal man nicht an irgendeinem alten Bestand anknüpft, sondern Sie haben diese Riesenfläche und überlegen, welche Qualität soll dieser Stadtteil haben? Wie sieht urbane Qualität an diesem Standort aus? Wie bilde ich das ab, dass hier ein Stück Stadt entsteht? Also das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung, die ich in meiner Laufbahn auch das erste Mal habe. Und wenn ich mir Oberbillwerder vorstelle, dann stelle ich mir das natürlich vor als ein Ort, der entsteht, der viele Chancen hat, der eine zentrale Fußgängerzone hat, wo man viele Leute trifft, wo man einkaufen kann, wo man aber auch sehr schnell im Grünen ist. Also man kann rüber nach Allermühe in den Seenbahn, man kann spazieren gehen. Wir haben ja diesen Loop, der alle Stadtteile verbindet.
Also ein grüner Ring um Oberbillwerder herum, kann man sagen.
Nicht um, sondern innerhalb des Quartiers, der verbindet die 5 Stadtteile. Man hat ein Schwimmbad, man hat viele Sportangebote, 3 Schulen, alle Kinder können zu Fuß zur Schule, die sind alle an dem grünen Loop, alle Kitas und Schulen sind an dem grünen Loop angeordnet, der diese 5 Quartiere verbindet. Also der Stadtteil hat unheimlich viele Chancen, finde ich, um so ein urbanes Leben am grünen Stadtrand zu haben. Also man ist nicht in einer dichten, engen Stadt, aber man hat urbane Qualität. Aber man hat auch gleich, wenn man zu Fuß geht, hat man wahnsinnig grüne Umwelt um sich herum. Und das ist, finde ich, schon ein Stück Qualität.
Das heißt, der Stadtteil kann fast schon eigentlich autonom existieren, weil ich alles vor Ort auch vorfinde, was ich für mein Leben brauche.
Also wenn Sie das auf Essen und Trinken, Restaurants, ja, Kneipen, ja, vielleicht, aber nicht so zentralörtliche Funktionen wie unsere Schüler sich das damals gewünscht haben, Hennes und H&M und wo sie alle shoppen gehen wollen. Das sind Funktionen, die in der Innenstadt sind, aber nicht in Oberbillwerder.
Wie schafft man es denn, also 15.000 Menschen, das ist eine, aber wie schafft man denn ein lebenswertes Umfeld tatsächlich daraus zu machen? Also das ist nicht einfach nur eine Schlafstadt wird, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, sondern eine lebendige. Lebendiger Stadtteil.
Schlafstadt sagt man ja nicht mehr, das wissen Sie ja. Ne?
Was sagt man denn heute?
Also, Stadtteil. Also es schläft ja niemand. Also alle leben und arbeiten, auch Frauen und Kinder haben ja irgendwie eine Funktion. Also natürlich. Der Begriff ist veraltet,
okay.
Das sollte man nicht mehr sagen.
Darf man sagen verschlafener Stadtteil oder ist das auch nicht erlaubt?
Nee, also das gibt's auch nicht, diesen Begriff.
Okay.
Also ein aufwachsender Stadtteil, der alle Chancen hat. Und was war nochmal Ihre Frage?
wie man ihn lebenswert macht, diesen Stadtteil. Lebendig.
Lebendig. Also ich glaube, wir haben in Oberbillwerder eine gute Chance von Anfang an, eine Lebendigkeit zu produzieren, weil wir eben auch sehr coole Ankernutzer haben. Wir haben die Universität, also Hamburger HAW Hamburg. Das ist eine Universität, die zieht von Lohbrügge nach Oberbillwerder um. Das sind schon richtig viele Studierende, die in den Stadtteil leben. Dann haben wir ja das Studierendenwerk, baut Studentenwohnungen. Wir haben viele Baugemeinschaften, die da einziehen wollen. Wir bieten unheimlich viel Möglichkeiten, um Vielfalt auch zu generieren. Also wir bauen ja auch kleinteilig, wir schaffen Voraussetzungen für kleinteilige Investoren. Wir versuchen auch parallel ein Quartiersmanagement zu organisieren, die das Aufwachsen des Stadtteils begleitet und auch Nachbarschaften hilft, zu verbinden, zu verknüpfen, damit alle Menschen nicht das Gefühl haben, sie werden sicherlich auch einen Teil auf der Baustelle leben müssen. Das ist so. Das ist ein Stadtteil, der nicht von heute auf morgen entsteht. Oft am Reißbrett sagt man auch nicht mehr. Aber das ist eben bei uns in Hamburg oder überall in Deutschland ein sehr langwieriger Prozess, bis Quartiere wirklich fertig sind. Das sehen Sie überall, auch in Wien, Aspern, die Seestadt. Das ist, sind Jahrzehnte, die da ins Land vergehen, bevor so ein Stadtteil fertig gebaut ist. Was aber auch gut ist, finde ich. Man kann die Zeit auch nutzen, Planung wieder anzupassen, Prozesse umzudrehen. Und ich glaube, unsere Planung und die ganzen Möglichkeiten, die man in Oberbillwerder als Investor, Baugemeinschaft, Universität, Studenten hat, die allein schaffen schon einen lebenswerten Stadtteil.
Welche Bildungsangebote wird es denn in Oberbillwerder geben?
Sehr viele. Schön, dass Sie das fragen. Und zwar werden wir zwei Grundschulen bauen. Dann wird es ein Bildungs- und Begegnungszentrum geben. Das enthält Stadtteilschule und ein Gymnasium. Und eine Universität, die HAW Hamburg, zieht nach Oberbillwerder. Und aber was ich noch ergänzen möchte, innerhalb des Bildungs- und Begegnungszentrum wird auch die VHS eine wichtige Rolle übernehmen. Sie wird dort einen neuen Standort in Oberbillwerder aufbauen und sie wird vielleicht auch die Funktion eines Dachträgers werden für die gesamten nicht-schulischen Nutzungen innerhalb des Bildungs- und Begegnungszentrums. Und darüber sind wir sehr, sehr froh.
Sie haben ja gesagt, Sie haben schon ein Bild vor Augen, wenn Sie an Oberbillwerder denken.
Ja.
Wann wird denn dieses Bild Realität sein?
Oh. Wie gesagt.
Sie haben mit den Augen gerollt. Ich habe es gesehen.
Ja, weil das noch nicht morgen ist. Wie gesagt, das dauert noch ein bisschen, bis wir anfangen. Da müssen noch einige Themen abgearbeitet werden. Der Bebauungsplan muss noch fertiggestellt werden. Die Flächen müssen hergerichtet werden. Also wir müssen sehr viel Sand aufschütten, um diesen Boden bebaubar zu machen. Der Sand muss sich setzen. Das ist genauso wie in der Hafencity. Wenn Sie jetzt am Grasburg vorbeifahren, sehen Sie da auch die großen Sandberge. Das sind alles bauvorbereitende Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, die auch Zeit bedeuten. Und wenn wir das fertig haben, beginnen wir an der zentralen Achse, die vom S-Bahnhof Allermöhe raus. Fangen wir an, die ersten Bauabschnitte zu realisieren. Und dann dauert das bis in die 40er Jahre, bis Oberbillwerder fertig ist.
Da braucht man einen langen Atem.
Ja, da haben Sie recht.
Aber den haben Sie.
Ja, ich werde das wahrscheinlich in meiner Karriere nicht mehr erleben. Aber es gibt ja viele junge Menschen, die auch dabei sind und mit sehr viel Herzblut an der Umsetzung des Projektes arbeiten.
Ich habe Ihnen vorhin eine gemeine Frage gestellt, inwiefern die IBA Maßstäbe gesetzt hat. Jetzt würde ich gerne wissen, inwieweit kann denn der Stadtteil Oberbillwerder tatsächlich Maßstäbe für die Stadtplanung der Zukunft setzen. Ich meine, es ist nicht alltäglich, dass man einen ganzen Stadtteil aus dem Boden stampft, das war jetzt schon wieder despektierlich, aber auf die grüne Wiese setzt. Inwiefern kann das Vorbildwirkung haben?
Also ich bin ja als städtebauliche Leiterin nicht nur in Hamburg unterwegs, sondern tausche mich auch mit vielen Menschen in Deutschland aus. Also es gibt ja es gibt schon Gemeinden, wo auch neue Stadtteile entwickelt werden oder Stadtentwicklungsmaßnahmen in dieser Größenordnung. Und das ist so ein Kreis mit Fachleuten, wo wir immer schauen, was ist so gerade à jour in den bestimmten Themen, also Mobilität, wie organisiert man den ruhenden Verkehr, wie schafft man eine regenerative Wärmeversorgung. Welche Klimastandards setzt man um? Wie müssen die öffentlichen Räume aussehen? Wie schafft man, alle Menschen dort so gut miteinander unterzubringen, dass man Barrierefreiheit herstellt, dass alle Anforderungen an die Architektur, an die Grünräume umgesetzt, dass Klimaschutz, Klimaanpassungsmaßnahmen, das sind so vielfältige Anforderungen, die man heutzutage umsetzen muss. Und ich denke, wir sind mit dem Masterplan Oberbillwerder, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, der ist von 2018/19, unheimlich innovativ unterwegs gewesen. Und die Herausforderung eigentlich ist, wenn man so einen langen Planungszeitraum hat, dass man die Innovationen, die am Anfang gedacht werden, dass man die im Laufe der Jahre nicht verliert. Also sei es Kostendruck, sei es verändert sich was. Also jetzt zum Beispiel nehmen wir mal die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt an. Die Kosten, Baupreise explodieren, die Zinsen sind hochgegangen und dann
Fachkräftemangel.
Und dann gibt es sofort die Ansage, wie können wir uns diese Qualitäten überhaupt noch leisten? Das ist immer sofort die Anfrage und dann schauen sie alle.
Wie ist Ihre Antwort darauf?
Ich sag, also freiwillig gebe ich die Qualitäten nicht her, weil das ist zu einfach. Also die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Man muss dann für Baufeld, Investor gucken, was geht, aber auf keinen Fall am Anfang dieses Prozesses die Qualitäten herzugeben. Dafür sind wir als IBA auch verantwortlich, um diese Innovationen nicht im Laufe der Jahre einfach hier wegzuwerfen, sondern aufrechtzuerhalten und das mit den Playern, die alle dazu beitragen, Immobilienwirtschaft, die ganzen Fachbehörden, die Schulbehörde und so weiter, das gemeinsam zu stemmen.
Der Wohnungsmarkt in Hamburg leidet ja auch sehr, sehr stark unter dieser Baukrise oder Krise im Wohnungsbau, die gerade so heraufzieht, kann man sagen. Wird denn der neue Stadtteil da für Entlastung sorgen? Ich meine, das ist noch sehr, sehr lange hin, bis da die ersten Menschen wahrscheinlich einziehen können. Ne? Wird er vielleicht sogar die Preisspirale weiter ankurbeln, weil vielleicht finanzkräftige Menschen nach Hamburg gelockt werden?
Also im Moment können wir noch für keine Entlastung sorgen, weil ja keiner im Moment baut. Also der geförderte Mietwohnungsbau, da hat ja unsere neue Senatorin sehr viel dafür getan, dass es sehr viel und gute Förderung gibt. Also im geförderten Mietwohnungsbau wird ja weiter gebaut und das trägt auch nicht zu steigenden Mieten bei, sondern im Gegenteil. Also man schafft Wohnungsangebot, die sich viele Menschen gut leisten können. Oberbillwerder und unsere anderen Gebiete, die sind halt nicht morgen fertig, das dauert noch. Aber die Perspektive, die ist auf jeden Fall da und wir sind ja nicht alleine in der Stadt, die hier für Wohnraum sorgen, sondern es gibt ja auch die Hafen City noch mit ihrem Grasburg, der Science City, dann die Hörner Geest. Also es gibt ja viele Gebiete und Themen in Hamburg, die auch für zukünftig für Wohnraum suchen. Aber wir sind natürlich schon einer der großen städtischen Player, weil ich habe mir hier ein paar Zahlen aufgeschrieben. Gerne. Das städtische Flächenpotenzial besteht rund bei 33.000 Wohneinheiten und davon realisiert die IBA immerhin 15.000 auf städtischen Flächen. Also wir sind schon nicht ganz unbedeutend. Man hört uns immer nicht so viel. Aber vom Umfang dessen, was wir für die Stadt leisten müssen, sind wir schon einer der größeren Player.
Ist der Klimawandel eigentlich im Moment so die größte Herausforderung für Sie in der Planung? Hat sich das auch vielleicht verändert?
Nee, im Moment eine der großen Herausforderungen für uns als IBA ist es, die Baugenehmigung zu bekommen, die Bebauungspläne umzusetzen. Also wir brauchen Bebauungspläne, damit wir loslegen können und das ist im Moment eine Herausforderung für uns, dass wir die jetzt mal zeitnah, dass die beschlossen werden, sodass wir dann mit der Flächenherrichtung anfangen können.
Ist es zu kompliziert in Deutschland?
Es ist kompliziert und langwierig.
Ja. Was sich sicherlich auch verändert hat nochmal in den letzten Jahren, nicht nur die Herausforderungen des Klimawandels, sondern auch das Wohnen hat sich ja im Prinzip verändert. Ne? Also die Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten verschwimmen zusehends. Ne? Wir haben es ja selbst beim Abendblatt erlebt. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten gerne von zu Hause. Das wird bei Ihnen wahrscheinlich nicht anders sein. Inwiefern stellt das auch die Planung jetzt vor eine neue Herausforderung?
Also es gibt unterschiedliche, also wir haben ja auch als Instrument, um wohnungspolitische Veränderungen, Entwicklung abzubilden, sogenannte Konzeptausschreibungen, wo auch unterschiedliche Wohnungsangebote entwickelt werden können. Also jetzt diese klassischen Wohnungsgrundrisse, ich glaube, die bleiben auch, aber darüber hinaus wird es auch Segmente geben, die Wohnen und Arbeiten besser verbinden. Also das ist zum Beispiel auch was man gut in Erdgeschosszonen umsetzen kann, wo man gemeinschaftlich arbeiten kann, was auch ein guter Anker sein könnte, in neuen Quartieren Anlaufstellen zu schaffen, wo neue Menschen, die in neuen Quartieren einziehen, sich gemeinsam treffen können und arbeiten können. Ich glaube, Der Markt wird da schon drauf reagieren und wir können es auch durch unsere Konzeptausschreibung ein bisschen steuern, wie solche Entwicklungen auch besser im gebauten Umwelt umgesetzt werden können. Hm.
Wird da von den Oberbillwerder auch schon was zu sehen sein?
Klar. Das ist auch nicht so schwer.
Ja. Sie waren ja schon von Anfang an eigentlich bei der IBA, bei der Bauausstellung dabei, bis 2012, glaube ich. Und sind 2017 dann in diese alte, neue Gesellschaft zurückgekehrt? Warum?
Ja, 2012 war ja noch nicht das Abschlussjahr der IBA Hamburg, das war ja 2013. Aber dann, wie das so ist, war die Zukunft, wie geht es weiter mit unserer Gesellschaft, damals noch nicht klar. Sodass immer die Herausforderungen von internationalen Bauausstellungen kommen, sie rücken immer näher an das Präsentationsjahr und viele Fachleute, die ja in diesen Institutionen arbeiten und keine Perspektive haben, wie geht's weiter, springen dann irgendwann ab. So ich auch damals. Mhm. Ich bin dann auch abgesprungen. Also ich war ja eigentlich freigestellt von der Behörde. Ich bin eigentlich bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, habe dann gefragt, darf ich nochmal 5 Jahre woanders arbeiten, in einem anderen städtischen Unternehmen? Und dann war ich bei der GMH, Gebäudemanagement Hamburg, im Hochbau als Projektsteuerung. Und dann bin ich 5 Jahre später wieder zurück zur IBA Hamburg in dieser neuen Position städtebauliche Leitung. Weil mein Herz schlägt auch für die Stadtplanung, Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und das ist eben dieser größere Kontext, in dem ich arbeite. Das liegt mir mehr als reiner Hochbau.
Hm. Sind die Freiheiten denn die gleichen geblieben, die Sie damals hatten?
Nee, es ist nicht mehr so frei, muss ich sagen, weil der Charakter einer Bauausstellung ist ja auch experimentell. Man macht sich auf den Weg, man denkt sich Leitthemen aus, die man denkt sie sich nicht aus, also das sind keine Luftschlösser, sie sind immer abgeleitet aus dem Ort, aus Fragestellungen. Aber man ist sehr viel freier. Also, weil wir haben zwar immer den, wenn man Präsentations hat, muss man auch irgendwas Gebautes zeigen, das ist ja auch eine Ausstellung. Aber es wird vieles möglich gemacht. Man hat viele Türe werden geöffnet, viele Diskurse, viele Ideen, viel Austausch. Also es ist wirklich eine tolle Zeit gewesen. Und jetzt sind wir Projektentwicklungsgesellschaft für die Stadt. Und das ist doch schon mehr Schwarzbrot, was man jetzt hat.
Ne? Also Sie bekommen mehr Vorgaben, die Sie umsetzen müssen, laienhaft gesprochen?
Ja, wir müssen unsere Quartiersentwicklungen weitertreiben und umsetzen und das ist ein harter Weg.
Hm.
Keine Zeit für Luftschlösser mehr.
Luftschlösser. Wir sind ja beim Zukunftspodcast. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Zukunft, Sie planen. Was ist denn die große Herausforderung, vor der die Stadtplanung der Zukunft stehen wird? Was glauben Sie, wenn Sie mal so vorausblicken?
Ganz allgemein? Also ich glaube, die Herausforderung ist das Thema, wie entwickelt man klimaneutral die Stadt weiter? Wie geht man mit dem Thema Umbau, Weiterbau um? Dieses Thema Reuse und Recyceln und das Thema aber auch klimaangepasstes Bauen, Klimaversorgung und alles, was damit zu tun hat, denke ich, sind die größten Herausforderungen. Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, wie Sie ja hier auch vorhin gesagt haben, in Ihrem verbauten Umwelt ohne Grün und ohne Regenwasser, Versickerungsmöglichkeiten, das kann eigentlich nicht die Zukunft sein. Und wir müssen, ich denke, man darf diese Klimaschutzziele auf keinen Fall aus den Augen verlieren, auch wenn jetzt der Druck so groß wird. Klimaschutz, Klimaanpassung ist aus meiner Sicht das wichtigste Ziel, wenn man stadtweiter denkt und entwickelt.
Ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Frau de Boer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie haben mich zumindest sehr neugierig gemacht auf den neuen Stadtteil Oberbillwerder und auch auf die weitere Entwicklung in Wilhelmsburg. Neugraben-Fischbeck wollen wir nicht vergessen, da sind Sie auch tätig.
Stimmt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und hoffe, dass Sie die Entwicklung von Oberbillwerder oder das Aufwachsen von Oberbillwerder noch erleben werden und wir alle das noch erleben, dass es vielleicht ein bisschen schneller vorangeht.
Ja, das wünschen wir uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke Ihnen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.